So, ich möchte auch zum zweiten Gottesdienst euch alle ganz herzlich begrüßen. Ja. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, und zwar gerade aktuell. Gestern waren die Teenies bei Anita und haben Fußball geschaut. War Europameisterschaft, Deutschland hat gespielt. Und gewonnen, ja. Ich habe gedacht, sie gehen unter, aber egal. Ja, was hat das jetzt mit uns hier zu tun? In der Bibel gibt es oft auch Bilder, gerade was den Sport angeht. Und so ein Bild habe ich mir heute aus der Bibel herausgesucht. Der Apostel Paulus vergleicht oft den Sportler mit dem Christen, weil es viele Gemeinsamkeiten gibt. Die Sportler, die sind zwar auf einen Preis auf dieser Erde hier bedacht und ist auch nicht verwerflich. Sie haben ein Ziel in ihrem Leben, so wie ein anderer Berufsziel hat und Karriere macht und was weiß ich, so ein Spitzensportler halt seinen Beruf als Fußballer durch die Gegend zu laufen. Ja, hat meine Oma nie verstanden, warum 22 Leute hinter einem Ball herlaufen. Ja, aber das war damals schon zu der Zeit, als Apostel Paulus lebte, ganz normal, dass es Spiele gab. Und ich möchte zuerst mal einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 9, Abvers 24. Das schreibt Apostel Paulus an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht, wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ja, das schreibt er schon an Menschen, die schon bekehrt waren, die in einer Gemeinde waren. Und es ist in eine Zeit hineingeschrieben, wo diese Gemeinde ganz viele Probleme hatte. Die Kapitel davor beschäftigen sich mit ganz vielen Missständen in dieser Gemeinde und es zeigt wohl ganz klar, dass in dieser Gemeinde der Herr Jesus aus dem Fokus irgendwie verschwunden war. Die hatten Dinge unter sich, da war schlimmste Hurerei, dass irgendein junger Kerl mit seiner Mutter eine eheliche Beziehung führte und die Gemeinde einfach zusah und keine Gemeindezucht übte. Das andere war, dass sie sich vor das Gericht zogen, lesen wir im Kapitel 6, dass sie sich gegenseitig angeklagt haben und dann bekämpft haben in der Gemeinde. Also es gab sehr große Missstände. Und der Apostel Paulus, ja, den hatten sie auch in Frage gestellt. Da war er auch noch in Kapitel 3, glaube ich, ist es, wo sie dann sagen, die einen sagen, ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, ich bin des Petrus, des Kephas. Und dann gab es die anderen, die sagten, oh, alle Apostel sind nichts, wir sind des Christus. Und da gab es einige so Schwierigkeiten in dieser Gemeinde, wo sie das Ganze nicht erkannt haben. Und der Fokus hat gefehlt, der Fokus auf den Herrn Jesus. Und der Apostel Paulus zeigt ihnen, wie man läuft, wie man wirklich ein Christenleben lebt, mit welcher Einstellung man unterwegs sein möchte. Und er fängt diesen kurzen Abschnitt so an und sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Also sind zwei Dinge, die sehen wir. Die sehen wir auch als Zuschauer, jetzt auch beim Fußballspiel, wenn die auflaufen. Wir sehen, dass die da kämpfen. Und am Schluss sehen wir, einer gewinnt den Preis. Das sind die Dinge, die offensichtlich sind, aber im Hintergrund passieren ganz viele Dinge, die wir nicht sehen. In der Vorbereitung und so weiter. Und da haben wir gedacht, was ist das? Warum, was braucht es, damit man so laufen kann? Dass man einen Preis gewinnt. Weil der Apostel Paulus ermahnt ja und sagt dann, ja, lauft auch so, dass ihr den Preis gewinnt. Und da gehört einiges dazu. Und da habe ich mir so drei Punkte aufgeschrieben, die ich so aus diesem Text heraus gesehen habe. Zum einen ist es die Vorbereitung. Das zweite ist die Einstellung. Und das dritte ist das Lernen von Regeln und auch diese Regeln umzusetzen unter Druck. Weil das ist so ein Wettkampf. Im Wettkampf ist man unter Druck. Da bist du da drinnen und jetzt bei Fußball ist so, über 90 Minuten musst du die Leistung abrufen. Wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann brauchst du keine Leistung mehr bringen. Dann ist rum. Das heißt, du hast einen Zeitdruck, du hast einen Leistungsdruck und da musst du in diesem Druck, in der Drucksituation auch noch die Regeln einhalten. Das ist ja nicht so, ich trage den Ball ins Tor rein. Sondern es gibt Regeln. Da wird schon mal ein Tor nicht gegeben, weil es nicht regelkonform war. Und so war es auch damals. In der Zeit des Apostel Paulus, da gab es überall Arenen, wenn wir auch heute noch sehen, die Überreste, das große Kolosseum in Rom sowieso. Aber bis nach Frankreich und Spanien gibt es heute noch die ganz großen Amphitheater, so Reste von Ausgrabungen aus der Zeit. Brot und Spiele war das Motto des Römischen Reiches zu der Zeit, um die Leute bei Laune zu halten. Das war normal so. Die Leute kannten das. Und Korinth war eine Stadt am Hafen, eine Hafenstadt, wo viel Sünde und viel liederliches Leben war. Und das hat auch vor den Toren der Gemeinde nicht Halt gemacht. Und auch so ist es in der heutigen Zeit. Die Welt macht auch vor unserer Tür nicht Halt. Die kommt halt rein und hat auch ihren Anspruch, also erhebt Anspruch an uns und an unserem Leben. Und es ist die Frage, die wir uns grundsätzlich mal stellen wollen, will ich überhaupt den Wettkampf laufen? Ist es nicht einfacher, mich einfach gechillt irgendwo hinzulegen und zu sagen, nö, ist mir zu anstrengend. Habe ich den Ehrgeiz zu sagen, ich will diesen Siegeskranz? Es ist ja natürlich nicht so, dass bei uns Christen nur einer den Preis gewinnt. Es geht hier um den Vergleich, mit welcher Einstellung man da laufen soll. Laufe so, dass du den gewinnst, als ob du um diesen einen Preis kämpfst. Gib alles. Diese Belohnung, da komme ich später noch drauf, den kriegen alle, die seine Erscheinung lieb haben, sagt der Apostel Paulus. Aber dazu noch am Schluss was. Ja, kommen wir zum ersten Punkt, die Vorbereitung. Wie bereitet man sich denn vor auf so ein Turnier? Und dann habe ich immer wieder so kleine drei Unterpunkte rausgesucht. Es braucht Pläne, du musst dich organisieren. Du brauchst einen Zeitplan, Speiseplan und einen Trainingsplan. Braucht alles. Weil ohne das, der Apostel Paulus schreibt hier, dass er sich enthält und sich beherrscht. Ich bezwinge meinen Leib. Oder er schreibt, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Das heißt, es gibt Dinge, die sind nicht förderlich, die sind nicht gut für den Wettkampf, die muss er weglassen. Und ich fange an mit dem Zeitplan. Da gibt es natürlich Zeit für alle möglichen Sachen. Da gibt es einen Zeitplan, wann man was essen soll, das ist jetzt schon übergreifend in einen Speiseplan, aber da gibt es einen Zeitplan für Training, wann trainiere ich, wann, wie, in welchen Zeitabständen, wie viel. Da gibt es Zeitpläne für Ruhezeiten. Es geht natürlich auch nicht, dass ich irgendwie vor einem großen Turnier bis nachts um zwei durch die Stadt tingle und was weiß ich, auf die Partys umeinander hängen. Der muss morgens ausgeruht sein. Der muss fit sein. Selbst fürs Training muss der fit sein. Der muss mental da sein. Also gibt es Pläne, auch Zeitpläne für solche Athleten, die da ganz genau sich fokussieren auf diesen Wettkampf. Und auch so gibt es auch für einen Christen Zeitpläne oder zumindest grob, dass man sagt, okay, was fange ich mit meiner Zeit an, wo vergeude ich die, wo verschleudere ich die, wie sieht meine Zeiteinteilung aus, wie viel kriegt Jesus davon, wie viel beschäftige ich mit ihm, wie viel bekommen die anderen Dinge, wie viel Zeit. Natürlich ist es klar, dass wir die alltäglichen Dinge auch besorgen müssen. Wir müssen in die Arbeit gehen und ich kann nicht den Anspruch haben und sagen, okay, ich gehe 8 Stunden in die Arbeit, also muss ich 8 Stunden stille Zeit haben oder so. Das funktioniert praktisch überhaupt nicht. Aber es geht schon darum, um eine Fokussierung, auch um eine Einteilung, wo ich sage, ich möchte regelmäßig auch zu meiner Ruhezeit kommen und ich merke auch, dass da der Feind auch an mir rüttelt und sagt, klaut mir die Zeit für irgendwas anderes, es ist viel bequemer, du bist halt platt, du kannst nicht mehr, also schlafen. Und so ist es halt fraglich, was mache ich, wie beschäftige ich mich? Andere wiederum sind die ganze Zeit im Internet unterwegs und beschäftigen sich damit, mit dem Zeitplan. Die jüngere Generation eher beim Gamen, aber das ist ja nicht nur das eine, sondern bei den Eltern ist das auch schon angekommen. Die hängen dann, was weiß ich, bis nachts um irgendwann im YouTube umeinander um sich die nächsten Videos anzugucken, was schon alles wieder wie falsch läuft in der Politik und sonstiges. Und ist die Frage, wie viel Zeit verwende ich für sowas? Es ist ja grundsätzlich nicht falsch, das zu tun. Also ich möchte kein Gesetz draus machen. Aber das Verhältnis muss stimmen, es muss passen. Oder man muss sich aufpassen, dass man sich da nicht versteigt und sich in etwas reinsteigert und meint und verleitet wird eben von diesen Medien. Da, wenn man ein Tutorial fertig geguckt hat, dann poppt das nächste schon auf, das zum gleichen Thema schon gleich mal einen Vorschlag macht. Das könnte Sie auch interessieren. Und schon hängt man drin und dann geht das eine halbe Stunde und das fesselt und dann könnte Sie das natürlich auch noch interessieren. Und bis man sich umguckt, ist es nach 12. Und das ist natürlich eine Falle. Und zu dem Thema hat auch der Kai Mauritz in den letzten Tagen was gesagt, was mich auch, ja, das wissen wir eigentlich, dass gewisse Rituale ganz nützlich sein können. Man sollte sie nicht zu Gesetzen erheben und sagen, du musst es machen. Aber für einen selber, dass man sich gewisse Rituale schafft, das kann sehr hilfreich sein. Natürlich sind die Riten und die so, wie wir das aus dem Religiösen, das Rituelle kennen, sollte man nicht anstreben. Aber so gute Gewohnheiten sind gut für uns. Und da muss ja jeder selber gucken, zum Beispiel, dass wir heute in den Gottesdienst kommen. Ist eine gute Gewohnheit. Es ist kein Zwang. Es ist kein Gesetz. Wenn du heute daheim geblieben wärst, wärst du kein schlechterer Christ. Aber es ist etwas Gutes, dass du unter das Wort Gottes kommst. Das ist eine gute Gewohnheit. Und das dürfen wir uns durchaus erhalten. Weil manchmal hat man auch keine Lust. Ich weiß auch, wovon ich spreche. Ich bin auch manchmal so daheim. Ich denke, boah, jetzt aufraffen. Aber dann macht man es und das ist gut, das ist gesegnet. Und deswegen, ja, lasst uns auch in unserer Zeiteinteilung einfach Gott auch etwas teilhaben lassen davon. Immer wieder aufs Neue. Ja, ein Zeitplan sind auch Ruhezeiten, die brauchen wir auch. Der Stress, der kommt von ganz alleine. Da brauchen wir nicht suchen auch. Beschäftigung, wir werden schon genug beschäftigt. Und die braucht ein Sportler auch. Der zweite Plan ist der Speiseplan. Nun, dann möchte ich hier da zwei Speisepläne sagen. Der eine ist der körperliche und der andere ist der geistliche Speiseplan bei uns Christen. Bei den Sportlern ist es ganz klar, da geht es um den Körper, die müssen fit sein, die Jungs. Und die müssen auch, da greift es auch über in den Zeitplan, die müssen bei so gewissen Zeiten gewisse Mahlzeiten auch zu sich nehmen. Und da ist nicht alles erlaubt zu essen. Und ja, da kann man nicht vor dem Turnier oder vor einer halben Stunde vor dem Spiel sich noch einen deftigen Braten reinziehen. Das geht nicht gut. Da kannst du getrainiert haben am Vorfeld, wie du willst, das tut nicht gut. Nach der ersten Stunde habe ich mit dem Martin gesprochen und hat er mir Begebenheit erzählt von seinen Jungs. Da haben sie ein Turnier mitgemacht. Und sagt, er hatte lauter gute Kicker in seiner Mannschaft. Und die Jungs, die hätten locker das Turnier gewinnen können. Die waren richtig gut drauf. Aber im Viertelfinale sind sie alle drauf gekommen, kurz vor dem Spiel, sie gehen und holen sie einen Döner. Und da sind die natürlich alle komplette Mannschaft gegangen und haben Döner gegessen. Und die sind im Viertelfinale rausgeflogen, weil denen alles so schlecht war. Die konnten nämlich gescheit kicken. Und da sieht man ganz einfach, sie hatten natürlich die Freiheit, das zu tun, ist ja keine Frage. Aber für ihr Ziel war es nicht gut. Sie hätten den auch nachher essen können. Und deshalb ist es immer wichtig, gebe ich immer meine Lust immer gleich Raum und sage, ja, ich will und zwar jetzt sofort. Oder sage ich, ja, ich darf es haben, aber jetzt ist gerade nicht Zeit dafür. Das gibt es auch im Leben eines Christen. Es ist ja nicht so, dass Christen spaßbefreite Menschen sind, sondern wir haben auch unsere Freuden des Lebens, aber wir müssen das Ziel im Auge haben. Wenn es nicht förderlich ist fürs Ziel, dann müssen wir es entweder verschieben oder ganz ablehnen. Und so ist es auch bei diesen Speiseplänen. In der Bibel finden wir als Christen ganz wenig, was uns einschränkt. Also die Juden hatten viel, viel heftigere Speisepläne, was da rein und unrein war, was sie miteinander kochen müssten, die Zickler nicht in der Milch der Mutter und so weiter. Also da waren ganz komplexe Speisepläne und auch welches Tier sie essen dürfen, welches nicht. Und und auch danach ja, zu welcher Zeit sie was essen durften. Zum Beispiel beim Sabbat hast du ja auch gesagt, es war auch ein ganz besonderes Fest, wie man den begeht und was man da isst und was nicht. Da waren ganz genaue Vorschriften. Das haben wir so nicht. Wir haben nur ganz wenig, und zwar im Apostelgeschichte 15, beim Apostelgenzil, da ging es auch um die Frage, was wollen die Apostel oder was ist sinnvoll, den Aposteln aufzuerlegen von dem, weil die Juden kamen und haben gesagt, die Heiden, die müssen genauso das Gesetz halten wie die anderen auch, wie die Juden. Und das hat sie echt in Schwierigkeiten gebracht. Da war inklusive Beschneidung und so weiter, war da die Anforderung. Und dann hat der Petrus gesagt, nein, man erlegt ihnen das nicht auf, sondern einzig und allein, was die SSS angeht, sie sollen sich enthalten vor Blut und Ersticktem. Das ist eine Regel, die ist neutestamentlich, die ist auch verbindlich in der Apostelgeschichte so niedergeschrieben. Vor Blut und Ersticktem sollten sie sich enthalten, aus Respekt, weil Blut ist die Seele. Das ist schon die Erklärung. Wer es nachlesen möchte, ich denke, 3. Mose Kapitel 17 ist es ausführlicher beschrieben. Warum die Juden auch schon damals kein Blut essen sollten und durften. Ja, das ist mal der leibliche Speiseplan, und dann gibt es noch so ein wenig, was das Maß angeht, zum Beispiel das Fressen und das Saufen, das sollten wir auch nicht sein, ergeben von alkoholischen Getränken, dass man da sich in Unmengen reinstürzt. Also das ist auch nicht förderlich für den Dienst des Herrn, für diesen Wettlauf. Das lesen wir auch in der Bibel. Steht auch, dass der Diener nicht ergeben vielen Weins sein soll. Das schreibt Apostel Paulus an den Timotheus, als er die Kriterien eines Diakons beschreibt. Eines Dieners Gottes. Ja, so viel zum leiblichen Speiseplan, aber da gibt es auch einen geistlichen Speiseplan. Und da möchte ich auch diesen Vers hier aus dem Kolosserbrief lesen. Kolosserbrief, Kapitel 2. Da gab es Menschen, die wollten auch sie ihnen Speisepläne bringen. Kapitel 2, Vers 16, da steht geschrieben, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen Feiertage oder Neumonde und so weiter. Das war das eine, dass man äußerlich denen nochmal Gesetze aufdrücken wollte wegen Speisen, sondern in Kapitel 3, Vers 16 steht dann, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Das heißt, das ist die geistliche Speise, das ist das Wichtige. Lasst euch nicht verrückt machen mit irgendwelchen Formen, mit irgendwelchen Vorschriften, wenn Leute reinkommen. Es steht auch geschrieben von denen, dass sie irgendwie erzählen, sie hätten Engel gesehen und so sonstiges. Man soll sich von sowas nicht beeindrucken lassen. Nicht verrückt machen lassen. Aber was man machen soll, man sollte das Wort Gottes in seinem Herzen reichlich wohnen lassen. Das ist wichtig, weil in so einer Rennlaufbahn, ich benutze es mal übertragen für uns Christen, kommt es vor, dass wir einfach das brauchen. Als Stärkung, als Ermutigung unterwegs, vielleicht auch als Ermahnung, als richtungsweisend, dass uns Gott zur gewissen Zeit ein Wort gibt und sagt, Mensch, in dieser Situation, guck mal, das steht geschrieben. Aber wo nichts drin ist, kannst du auch nichts rausholen. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wer nichts reingeht, wo soll das herkommen? Deswegen ist es ja auch nicht so, dass man den Verstand abgeben muss, wenn man Christ ist und dass nur eine tolle Stimmung in einer Gemeinde sein braucht, um Gott nachfolgen zu können. Sondern es geht darum, das Wort Gottes wirklich in sich wohnen zu lassen. Und dazu muss es erst einmal rein. Und da sieht man wieder diese Überschneidung mit dem Zeitplan. Der Speiseplan und der Zeitplan. Auch der geistliche Speiseplan und der Zeitplan haben miteinander zu tun. Ja, als drittes der Trainingsplan. Puh, die müssen natürlich trainieren, die können nicht einfach nur sagen, okay, ich enthalte mich und gucke, dass ich fit bin, sondern die machen ja Training vorher, die üben jetzt die Fußballer bei der Europameisterschaft, die üben Laufwege, die gucken, dass sie irgendwie, wie tackeln wir einen, der da den Ball ins Tor bringen möchte und wir zu langsam unterwegs sind. wir üben ein Foulspiel, dass es keine gelbe Karte gibt und so weiter. Das sind halt die fiesen Dinge. Ja, die üben halt Sachen, alle möglichen Spielzüge, das müssen die drauf haben. Die brauchen auch die Taktik dazu. Und so ist es auch im geistlichen Kampf, dass man nicht einfach gelehrt auf die Welt kommt und weiß, ha, so läuft es, fertig. Und dann hat man es drauf. Das hört man von so Zuschauern, die immer zugucken, Mensch, wie kann man nur, wenn ich da gestanden wäre, oh, dann muss man ja machen. Natürlich, auf dem Niveau müsstet ihr auch eine Leistung bringen. Da erwartet man natürlich, dass sie es bringen. Aber diese Überheblichkeit zu denken, ich hätte es nein gemacht. Da denke ich, weiß nicht. Ich glaube, du wärst gar nicht so weit gekommen vor das Tor. Bei der Mittellinie wäre die Zunge schon rausgehängt. Aber so sind wir manchmal. Von der Tribüne aus, da wissen wir alles besser. Da wissen wir, wie die Regeln ganz genau auszulegen sind. Da wissen wir alles. Besser als der Schiedsrichter. Das hört man dann immer an den Pfiffen. Ja, niemand ist gelehrt auf die Welt gekommen. Deshalb brauchen wir dieses Training. Und auch junge Leute, die praktisch in den Dienst kommen, soll ermutigen, junge Menschen auch anzufangen, mit dem Herrn zu dienen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Timotheus, der auch so ein junger Mann war, der sich nicht neidrückt hat, aber der hat der Paulus halt bemerkt, als er auf seiner zweiten Missionsreise war und hat gesagt, den kann ich brauchen. Der ist ein guter Kerl. Und dann hat er ihn mitgenommen. Und dann hat er mal Paulus gelernt. Vieles, hat vieles gehört. Und auch vieles getan. Am Schluss ging es so weit, dass der Apostel Paulus ihn allein in Gemeinden zurückließ, ihm nur noch Aufträge gab und ihm sagt, mach dies, mach jenes. Und der Timotheus hat es selbstständig getan. An einer Stelle sagt er so, niemand fachte deine Jugend. Also er war ein junger Kerl, der wirklich für Gott gebrannt hat, für Gott gearbeitet hat. Und er war selbstständig unterwegs. Und der Apostel Paulus hat ihm in seinen zwei Briefen sehr, sehr viel Mut zugesprochen, ihn ermutigt, ihm vor allem im zweiten Brief ihn dran festzuhalten, an dem, was er gelernt hat. Aber er hat auch dieses Training gebraucht. Es war nicht genug, dass er einfach nur fromm daher schwätzen konnte, sondern er musste lernen. Und das ist auch ein Prozess. Und das ist auch der Training. Und das war der erste Punkt, die Vorbereitung im Großen. Das ist das, was wir nicht sehen hinter so einem Rennen, hinter so einem Turnier. Als zweites die Einstellung, die Fokussierung. Das heißt, jetzt sind wir schon im Kampf drin. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, jetzt kommt der Kampf und du bist da drin. Und jetzt geht es darum, was hast du im Auge? Ist immer dran der Schuld, wenn was falsch läuft? Wie sieht es denn aus auf deinem Fußballplatz? Da kann es oft passieren, ja, da läuft alles schief und die Modernen, da sind schuld, aber mittlerweile ist es ja so, dass die Spieler schon gebrieft werden, also auch pressetechnisch ausgebildet werden. Das wird dann immer als Gemeinschaftswerk verkauft. Auch bei individuellem Versagen oder individuellem Performance, wenn man so sagt. Früher waren die Aussagen etwas kerniger im Fußball von den Spielern. Ja, aber das Fokus, wie ist der Fokus von einem jeden Einzelnen? Da kann man schon sehen, manchmal hat er einen guten Tag und manchmal hat er einen nicht so guten Tag auf dem Fußballfeld. Da denkt man, ob das jetzt was wird. In der Zeit war es sogar sehr gefährlich, also in der Arena als Gladiator zu kämpfen, wenn du nicht gut fokussiert warst, dann warst du halt aus, dann hast du dein Leben verloren. Da konnte es schnell vorbei sein. Gott sei Dank machen wir heute sowas nicht mehr, hoffe ich doch. Aber er sagt, der Apostel Paulus, er ist nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Er ist sehr fokussiert und teilt seine Kraft ein und macht nur Dinge, die auch wirklich, wo er sagt, es macht Sinn. Das heißt, wir geben unseren Verstand nicht ab, sondern wir überlegen, wenn wir etwas tun und machen bewusst Dinge und nicht lassen uns einfach irgendwie führen. Und ich denke, so ist es auch im Turnier immer, dass die Leute halt wissen, was sie tun, die da kämpfen, die da spielen, die da laufen. Und so ist es auch in der Rennbahn gewesen. Und für uns Christen ist es auch wichtig, dass wir nüchtern sind, dass wir wissen, was wir tun. Es wird uns ja vorgeworfen, wenn du Christ bist, dann musst du dein Gehirn an der Garderobe abgeben. Aber das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Christen wissen, was sie tun und Christen wissen, was sie glauben. Und die arbeiten natürlich auch voll auf das Ziel hin. Also es wird, wir werden auch ermahnt, weise zu sein. Also nicht unbedingt nur in einem christlichen Rausch durch die Welt zu gehen und Halleluja zu singen. Also das wäre es nicht. Das lesen wir in der Bibel so nicht. Und deshalb ist es wichtig, diese Fokussierung zu haben, die Fokussierung auf den Herrn Jesus. Dass er unser Ziel ist, unser endgültiges Ziel unter Himmel. Dass unsere Ziele nicht irdischer Natur sind, sondern dass unser Ziel der Himmel ist. Und das ist auch der Kampfpreis, das ist ja ein himmlischer, das ist, den betont er ja auch an diesen Versen, so sagt, diese Läufer hier auf dieser irdischen Rennbahn, die laufen einfach, um einen irdischen, vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Nächstes Jahr ist schon wieder das nächste Turnier und der nächste Siegeskranz steht an. Das heißt, der hat irgendwie auch ein Verfallsdatum, den kannst du nachher irgendwo in eine Vitrine stellen und sagen, oh, vor 20 Jahren war ich mal ein guter Spieler. Aber aktuell sind schon wieder andere. Aber dieser Siegeskranz, um den die Christen laufen, der ist ewig. Der ist unvergänglich. Und das ist, dies sollten wir im Fokus haben. Den dritten Punkt, das ist Einhalten der Regeln, auch unter Druck. Ich meine, die Regeln sind, ja, die kennt dann jeder, die weiß jeder, was er zu tun und zu machen hat. Natürlich auch die Taktik. Aber der Paulus schreibt ja hier, dass man unter Gesetzmäßigkeiten kämpfen muss. Also sonst gilt das nicht. Sonst wird man disqualifiziert in einem Spiel, wenn man nicht nach den Regeln kämpft. Egal, ob das jetzt ein Boxkampf ist oder ob das ein Fußballspiel ist, wenn einer richtig reinsteigt und meint, du müsst alle umsensen, dann kriegt er eine rote Karte und ist raus. Dann tut er sich und seiner Mannschaft wirklich keinen guten Dienst erweisen, sondern das könnte seine Mannschaft auch die Meisterschaft und den Pokal kosten. Ganz einfach, weil sie dann nur noch zu 10 auf dem Platz spielen. Ja, deswegen ist es wichtig, auch unter Druck, bei höchster Leistung, einfach besonnen zu sein, dich nicht provozieren zu lassen, dich nicht ärgern zu lassen von anderen. Man kennt es ja auch, dann kriegt man eine mit, dann ist man geneigt, da wieder zurück. Ich glaube, bei einem Spiel gab es eine richtige Rangelei, wo sie sich da richtig in die Haare gegangen sind und sich da handgreiflich wurden. Ja, das ist halt die Emotionen, wenn die da durchbrennen. Sollte nicht so sein. Besonnen. Nicht provozieren lassen. Wie ist es bei uns Christen? Ich denke, wir erleben auch als Christen sehr viele Provokationen von der Welt. Und ich denke auch, dass es falsch ist, sich mit ihnen anzulegen. Gläubige und Ungläubige kämpfen mit völlig ungleichen Waffen. Und wenn wir uns im Kampf auf die fleischliche Ebene begeben und versuchen, mit diesen Mitteln Ungläubige zu bekämpfen, werden wir verlieren. Ich habe mal so eine Dokumentation auf Arte gesehen über die Mächtigen und über Politik, wie das ist. Und das ist ein ganz weltlicher Sender, und da haben die dargestellt, umso höher die Macht dieser Menschen ist, umso mehr wird gelogen und betrogen. Ganz nachweislich, kann man sehen. Und das ist so, das akzeptiert man so, das ist normal. Also ich hatte irgendwann die naive Vorstellung, umso mehr Verantwortung ein Mensch hat, umso vertrauenswürdiger ist er. Das ist wahrscheinlich das Kindliche noch, weil man gutes Vater- und Mutterbild hat, ein Elternbild hat, das noch völlig intakt ist. Aber dem ist in dieser Welt nicht so. Und die kämpfen mit ganz anderen Bandagen als wir, mit viel härteren. Und ich denke, auf dieser Ebene können wir als Christen uns niemals lassen und mit diesen Mitteln kämpfen. Und wir werden verlieren, wenn wir meinen, wir müssten uns anlegen. Natürlich müssen wir Zeugnis geben und klare Kante bekennen. Aber uns wären in dem Sinne, dass wir jetzt aktiv dagegen gehen, da haben wir keine Chance. Auch im Moment, denke ich, auch politisch ist es echt schwierig, wenn wir sehen, wie unsere Nation ein bisschen auch gottloser und gottloser wird. Wenn wir jetzt da politisch aktiv werden würden, fände ich schwierig. Vielmehr sollten wir beten. Und wenn uns Ungerechtigkeit zuteil wurde, sollten wir es einfach Gott überlassen. Ich möchte dazu einen paar Verse aus dem Römerbrief lesen. Römer Kapitel 12. Da steht, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist so ein Prinzip. Das ist nicht mehr wie im Alten Testament, wo es noch Zufluchtsstätte gab, wo der Rächer noch den rächen durfte, wenn ein Bekannter von ihm getötet wurde und so weiter. Oder wenn ihm Böses getan wurde. Sondern hier geht es darum, dass der Herr sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten, überlass es mir. Und ich gebe es zu, es ist manchmal schwierig. Es ist oft, so hat man die Emotion, dass man sagt, hey, aber jetzt gehört er mal richtig an den Nein. Das ist so und das ist menschlich und das kennt, denke ich, ein jeder. Wo man sagt, hey, es geht nicht mehr. Das Maß ist irgendwie voll. Und trotzdem ermahnt uns das Wort Gottes, überlass es Gott. Gib es ihm und er wird es richten. Und das sind auch so Regeln im Wettkampf mit dem Herrn, die man beachten soll. Wenn wir die überschreiten, wie gesagt, dann begeben wir uns auf das Pflaster und auf das Gebiet von den Ungläubigen und dann werden wir auch Schiffbruch erleiden. Da werden wir auch wirklich unterliegen, weil es sind nicht die Waffen eines Christen. Ich denke auch, dass wir nicht dazu da sind, um die Welt zu verändern. Es gibt so eine christliche Strömung und es gibt auch oft in so Liedern, dass wir die Welt verändern und wir es besser machen können und so weiter. Das ist nicht der Fall, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich kann es nirgends in einer Bibelstelle lesen. Gott hat uns als Licht in die Welt gestellt, dass wir als Einzelne leuchten zum Zeugnis, damit Menschen zum Glauben kommen. Aber nicht, dass wir die Welt verbessern. Dieser Gedanke ist meines Erachtens völlig unbiblisch. Ich kann ihn nicht erkennen. Es ist vielmehr so, dass diese Welt keine Zukunft hat. Der Petrusbrief sagt ganz einfach, dass irgendwann diese Elemente zergehen werden. Diese Welt wird aufhören zu existieren. Da steht es tatsächlich von den Elementen, die sich auflösen werden. Also insofern hat sie keine wirkliche Zukunft, diese Welt. Was uns jetzt nicht trübsinnig machen muss. Aber es gibt uns es zeigt uns ein bisschen und gibt uns ein Verständnis dafür, dass es auch normal ist, dass die Christen auch angefeindet werden, auch immer mehr. Auch wenn man das prophetische Wort liest, merkt man, es kommen keine rosigen Zeiten mehr auf die Christen zu. In der Endzeit gibt es einen Abfall. Es gibt eher noch die Situation, dass Menschen, von denen du gedacht hast, das sind Christen, die sind aber mal weg. Weil es ja immer bequem war, man konnte einfach so mitschwimmen in einer Masse, in einer Christenheit. Und auf einmal wird sich dann durch Bedrängnis, durch Druck in diesem Rennlauf, wird auf einmal sich bewähren, wer ist wirklich noch echt dabei und wer nicht. Und solche Situationen werden auch ein Sieb an die Gemeinden anlegen. Und da müssen auch alle Farbe bekennen, sagen, wo bin ich wirklich? Wo gehöre ich hin? Und ich denke, da kann man auch sehen, auch in der Vergangenheit, wenn die Gemeinde unter Druck geraten ist, dass das oft eine Zeit des Segens war. Es war nicht einfach. Man soll sowas nicht glorifizieren. Also wenn ich an unsere Eltern denke, die hatten es nicht leicht, unter Verfolgung einfach ihr Christenleben zu leben in Rumänien unter dem Kommunismus. Und ich möchte nicht sagen, dass es besser alles ist, sondern es ist schwer. Aber es ist gesegneter. Man erlebt den Herrn auf ganz besondere Art und Weise, aber es ist auch schwer. Ich spreche oft mit, die Mutter von der Johanna hat uns oft erzählt, wie oft sie daheim saß, gebetet hat und sie nicht mehr wusste, kommt er nach Hause, kommt er nicht nach Hause. Haben sie ihn dann abgeführt oder nicht? Also es sind solche Situationen und doch, dann betet man und erlebt den Herrn, wie er neu durchgreift und hilft. Und das steht der Christenheit wohl noch mal bevor, dass wir auch mal für unseren Kampf und für unseren Glauben einstehen. Das ist der Druck, den wir in dieser weltlichen Arena haben. Und es ist die Frage, sind wir bereit, unseren Glauben auch gegen diesen Druck weiter zu bezeugen und zu halten? Zum Schluss möchte ich nochmal auf den Siegespreis eingehen, den Apostel Paulus da anspricht, dieser Unvergängliche. Es hört sich sehr anstrengend an, vielleicht teilweise auch erschreckend oder ein bisschen, boah, nee, will ich mir das wirklich antun? Die Gesellschaft ist ein bisschen so auf gechillt ausgelegt und alles ein bisschen easy, alles nicht so ernst zu nehmen. Das ist natürlich nicht so easy, das muss man schon sagen. Das ist auch ein bisschen, ja, anstrengend manchmal, gegen den Strom schwimmen. Ihr kennt bestimmt noch das Kinderlied, nur die Todfische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allem anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Sei ein lebendiger Fisch, das ist die Aufforderung. Schwimme doch gegen den Strom. Das ist anstrengend. Aber am Ende winkt doch diese Belohnung, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte, die der Apostel Paulus auch für sich schon gesehen hat, kurz vor dem er auch gestorben ist. Den letzten Brief, den er an den Timotheus schrieb, der zweite Timotheusbrief, das war sein allerletzter Brief. Man geht davon aus, dass er kurz danach auch starb. Den schreibt er in Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also sehen wir auch, es gibt nicht eine Krone, die nur einer gewinnt, sondern alle, die seine Erscheinung lieben. Und das ist die Frage für uns alle. Lieben wir seine Erscheinung? Leben wir für diese ewige Krone? Oder leben wir für irgendein irdisches Ding? Natürlich müssen wir unsere irdischen Dinge besorgen. Das möchte ich wiederholen. Ich möchte nicht so abheben. Sondern es ist ganz klar, dass wir auch auf dieser Erde unsere Aufgaben haben. Aber ist unser Endziel, haben wir den Fokus, diese Krone, diese Belohnung, die wir vom Herrn bekommen? Ein weiteres Beispiel gerade für diese Krone ist im 1. Korintherbrief, wo es auch um diesen Preisrichterstuhl Jesu geht, wo es auch für Gläubige zeigt, du kannst unterschiedlich leben. 1. Korinther Kapitel 3, 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist. Also das ist die Grundlage. Da geht es nicht um Errettung und Verlieren gehen, sondern dieser Grund ist da, Jesus Christus. Und auf diesen kann man jetzt bauen. Wenn aber jemand Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das zeigt uns auch diese Materialien, wir kennen sie alle, Gold, Silber, kostbare Steine, Gold kann man mit Feuer übrigens reinigen und Silber auch. Aber Holz, Heu und Stroh nicht. Wenn da das Feuer drankommt, ist es weg. Da wird nichts übrig bleiben. Weil das Feuer das erproben wird. Und so ist es auch mit den Christen. Es geht, die sind dann schon errettet, das ist nicht die Frage. Aber wie durchs Feuer. Ein Liederdichter, der beschrieb es mal so, muss ich gehen mit leeren Händen, um vor meinem Herrn zu stehen. Kann ich keine Seele bringen, keine einzige Garbe sehen. Er hat sich relativ, ich habe mal gelesen über diesen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber er hat sich wohl sehr, sehr spät bekehrt, zum Glauben gekommen, dieser Mann. Und für ihn war es so, als hätte er zu wenig getan, hat nichts bringen können seinem Herrn. Und das drückt er in diesem Lied einfach so aus. Muss ich gehen mit leeren Händen? Das hat ihn beschäftigt. Und ich denke, das ist auch ein schöner Aspekt, den wir auch mitnehmen können. Und uns die Frage neu stellen, lieben wir seine Erscheinung? So wie der Apostel Paulus, der diese Krone erwartet hat. Oder wollen wir lieber noch ein bisschen hier bleiben und noch ein bisschen genießen? Ich wünsche, dass wir solche sind, die auf das Ewige bedacht sind, die diesen Fokus wirklich auf diesen ewigen Preis setzen und ihr Leben entsprechend ausrichten. Wir versagen natürlich immer wieder mal, aber der Herr ist so gnädig und hilft uns immer wieder, dass wir eine Spur finden und dass uns diese irdischen Dinge ja auch in die richtige, ihre richtige Zuordnung kriegen, auch in unserem Leben. Sodass uns das Ziel von Augen nicht verrutscht. Gott möge uns dazu segnen. Amen.